Hallo und herzlich willkommen zur neuen NewCommerce-Episode. Dabei habe ich heute Christoph Lung, der sich selbst übrigens ganz gerne mal als Schaumkopf betitelt. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Duschbrocken, einem Two-in-One Duschgel und Shampoo. Wir als MyWave unterstützen, man muss ganz klar sagen, diese Love-Brand schon seit längerem im Bereich Paid Social. Duschbrocken ist zwar vor allem durch die Teilnahme bei Höhle der Löwen so richtig bekannt geworden, haben sie einen wahnsinnigen Hype kreiert, aber wie sie auch davor schon ihr Marketinggeschick ganz klar bewiesen haben, wie sie teilweise ihre Umsatzziele verzehnfacht haben über Nacht, das erfahrt ihr in dieser Episode.
Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
So Christoph, Nachhaltigkeit muss sexy sein. So lautet eure Vision. Habt ihr deshalb eure Produkte Frieda Früchtchen, Carlo Kokos und Maxi Minz genannt? Oder was hat's mit diesem Naming auf sich?
Ja, cool. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung hier zum NewCommerce-Podcast, den ihr startet. Mega cool, dass wir da mit Duschbrocken Teil davon sein dürfen. Genau zum Thema Nachhaltigkeit muss sexy sein. Wir sind der festen Überzeugung, dass nachhaltige Produkte in der breiten Masse nicht funktionieren, wenn es immer bedeutet, dass man einen Kompromiss beim Erlebnis eingehen muss. Für den Duschbrocken hieß es für uns, es funktioniert eben nicht, dass der Duschbrocken ockergrün ist und nach Mutterboden riecht, sondern wir haben halt gesagt, das Erlebnis mit einem nachhaltigen Produkt muss genauso geil sein, wie das Erlebnis, was du eben gewohnt bist mit dem Shampoo und dem Duschgel, was du aus der Plastikflasche hast. Deswegen sagen wir, Duschbrocken schäumt, er duftet, er hat Farbe, er macht Bock. Und Frieda Früchtchen, Carlos Kokos und Maxi Minz, die Namen sind hauptsächlich aus der Grundidee entstanden, als wir gesagt haben, der Duschbrocken ist der perfekte Reisebegleiter. Da hatten wir natürlich keinen Bock zu sagen, hier ist ein Klotz, der ist fruchtig oder frisch oder, keine Ahnung, belebend. Sondern wir haben gesagt, der perfekte Reisebegleiter braucht natürlich auch einen Namen. Und so sind die Namen der Duschbrocken
gestanden. Hat dem Produkt wirklich eine Persönlichkeit gegeben. Ne? Das ist ganz spannend und hat auch, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Auch irgendwie stark harmoniert mit der Marke. Was hast du davor gemacht, wenn ich fragen darf?
Ich habe angefangen mit einer Ausbildung. Ich habe bei einem Versicherungsunternehmen eine kaufmännische Ausbildung klassisch gemacht und dann im Studium drangehängt in den Wirtschaftswissenschaften. Und dann war ich, würde ich sagen, im produktivsten Jahr meines Lebens auf Weltreise mit meiner Freundin zusammen. Ein Jahr die Welt bereist und da habe ich ja auch dann Johannes und seine Freundin kennengelernt, mittlerweile Frau. Und da ist ja auch die Idee für den Duschbrocken dann entstanden.
Okay, das heißt, du hast ganz gute BWL-Kenntnisse, du kannst ganz gut reisen, aber wie habt ihr es jetzt geschafft, ein geiles Produkt zu entwickeln? Weil Chemie oder so, da hattest du jetzt ja keine Vorkenntnisse. Hattet ihr da Herausforderungen? Wie seid ihr das angegangen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, was man ja oft hört, ist, dass Leute sich nicht trauen, über ihre Idee zu sprechen, weil man Angst hat, dass es irgendwie geklaut wird. Unser Rat ist immer genau das Gegenteil. Wir haben mit so vielen Leuten gesprochen, wie es nur möglich war. So ist beispielsweise auch der Kontakt über den Kieferorthopäden vom Johannes zu der Seifenmanufaktur Haag hier in Stuttgart entstanden. Genau, also total skurril. Wir haben natürlich, klar, also wir haben beide einen wirtschaftlichen Hintergrund, weil keiner von uns ist Chemiker. Wir haben aber mit Seifenherstellern gesprochen, haben viel online recherchiert, da ist natürlich viel möglich. Was machen andere? Was ist der Unterschied auch von einem festen Waschprodukt von einer festen Lösung zu einer Seife? Da gibt's große Unterschiede. Haben mit Rohstofflieferanten gesprochen. Was gibt's für waschaktive Substanzen? Was wird da verwendet? Was ist beispielsweise, wenn man eine 2-in-1-Lösung machen will? Was funktioniert aufgrund von pH-Wert etc.? Unheimlich viel recherchiert und dann Trial and Error. Also dann die ersten Rezepte mal zusammengegossen, bei Johannes Eltern in der Waschküche, die ersten Duschbrocken produziert, im Freundeskreis verteilt. Die ersten waren natürlich eine Katastrophe. Meine Mom kam irgendwann aus der Dusche und hat gemeint, also das ist zwar alles nett und so, Plastikverzicht, aber ihre Haare standen in alle Richtungen und dann war natürlich klar, okay, wir müssen irgendwie auch für die Pflege noch was tun. Also dann immer angepasst, verbessert und haben dann ein halbes Jahr eigentlich an unserem Produkt rumentwickelt, bis wir dann schlussendlich mit der Crowdfunding-Kampagne gestartet sind und gesagt haben, jetzt kann man das auch Leuten anbieten.
Oh, Stichwort Crowdfunding, sehr gut. Ihr habt innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube einem Tag, habt ihr das Kampagnenziel von 5.000 Euro geknackt und habt irgendwie 50.000 gleich eingesammelt. Wie habt ihr das geschafft? Das ist ja so ein bisschen der Traum eines jeden Gründers, dass da wirklich irgendwie ein starker Product-Market-Fit da ist und die Leute einem das Zeug sofort aus den Händen reißen. Ihr habt das geschafft, wie habt ihr das gemacht?
Ja, das war krass. Also der Tag an sich war Hammer. Also wir waren beide optimistisch, dass die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich wird. Und die war ja für 30 Tage angesetzt, dass sie dann gleich am ersten Tag, also wir haben am ersten Tag dann 12.000 Euro gefundet und insgesamt hast du ja gesagt dann 50.000 Euro. Was wir auch anderen, die eine Crowdfunding-Kampagne bei Startnext beispielsweise starten, immer wieder sagen, weil wir jetzt auch viel drauf angesprochen wurden, ist, dass die Vorbereitung von einer Crowdfunding-Kampagne das A und O ist. Also wir haben in dem halben Jahr, wo wir entwickelt haben, dann auch angefangen, irgendwie wir hatten während der Weltreise eigene Reiseblogs und waren dann in dieser Reisecommunity recht stark vernetzt und haben dann eben größeren, anderen Reisebloggern, die eben weit größere Reichweiten auch hatten, früh auch unsere Samples geschickt, gesagt, ey, wäre cool, wenn ihr irgendwie das mal ausprobiert, wenn ihr es in eurer Community mal erzählen wollt, wir starten am 30.06. Eine Crowdfunding-Kampagne, da kann es dann jeder kaufen. Viele machen den Fehler, oder was wir auch bei anderen Kampagnen gesehen haben, da wird eine Kampagne gestartet und dann fängt die Kommunikation erst an. Wir glauben, die hauptsächliche Arbeit bei einer Crowdfunding-Kampagne liegt in der Vorbereitung und in der Arbeit davor. Und wir haben alles auf diesen einen Termin zugespitzt und natürlich Freunde, Bekannte, alle auch gehypt für den 30.06.2018. Direkt am Start zu sein, direkt irgendwie sich zu sichern. Weil dann war natürlich auch, also war von unserer Seite auch die Hoffnung, wenn halt am ersten Tag super viel los ist, dann erkennt es auch Startnext mit ihrem Algorithmus auf ihrer Seite und pusht uns vielleicht auf die Startseite, das dann auch passiert. Und so bekommt dann auch die Startnext-Community, die vielleicht nicht jetzt wegen Duschsprung auf die Seite gekommen ist, sondern generell Bock hat, irgendwie Projekte zu backen, wird dann aufmerksam auf Duschsprung. Und das hat sich dann total verselbstständigt und war mega geil. Denke ich total gern zurück an die Zeit.
Ja, was kommt halt in dir hoch? Das sind schon so diese ersten Gefühle, ne? Das ist wie frisch verliebt, wenn das eigene Baby, das eigene Startup plötzlich so gefühlt funktioniert. Und man, das ist ja schon so ein Treppchen, ne, das man erreicht, ne? Ich kenne das auch. Also, bei Geschichte war es immer wieder, gab es so Momente. Bei uns war es dann keine Crowdfunding-Kampagne, sondern der absolute Wunschkunde, der dann irgendwie gesagt hat, okay, wir starten, ne? Das ist dann schon so, die Endorphine sind da und das ist wie so das nächste Treppchen irgendwie in der Story. Das ist natürlich bei euch sehr, sehr markant gewesen. Wie hast du dich gefühlt danach?
Ja, also wir hatten als Ziel ja 5.000 Euro angesetzt, weil wir hatten beide natürlich unheimlich Bock, dass es klappt. Also wir hätten...
Das haben alle, ne?
Ja, genau. Und wir dachten halt, okay, wenn wir mal 5.000 Euro einsammeln, dann gibt's irgendwie halt ein paar Leute, die da auch Bock drauf haben und dann können wir mal so die Grundmenge an Rohstoffen bestellen und so und können da wirklich mal ein paar Duschsprungen produzieren. Als es dann halt nach einem Tag dann 12.000 Euro und dann über die Zeit hinweg dann 50.000 Euro wurde, dann dachten wir schon so, krass, also offensichtlich gibt's da einen Bedarf an einer Lösung wie dem Duschbrocken. Total geil, dass Leute da neben uns Bock drauf haben. Und dann, ja genau, dann fangen eben so Sachen an wie, okay, wir können jetzt nicht mehr in der Waschküche bei Johannes produzieren, weil wir mussten dann für die Crowdfunding-Kampagne 4.000 Duschbrocken herstellen. Da war dann klar, okay, das funktioniert da nicht unten im Keller, brauchen wir irgendwie einen kleinen Raum, wo das geht. Und da hat's dann richtig, richtig angefangen zu zünden.
Mega. Ein Schritt zurück war dann vielleicht so ein bisschen erstmal der Auftritt bei DHDL, oder? Also ihr wart ja dann irgendwie 6 Monate später bei Hütte der Löwen und da seid ihr ja erstmal auf relativ viel Kritik gestoßen. Ne? Ich habe mir jetzt auch nochmal die Session angeschaut oder die Folge und es hieß ja irgendwie, das Alleinstellungsmerkmal fehlt und die Konkurrenz ist zu groß durch Konzerne und alle sind irgendwie so einer nach dem anderen ausgestiegen, alle bis auf Ralf Dümmel. Was habt ihr in dem Moment gedacht, auch da wieder, weil das ist ja auch irgendwie so ein ganz klarer Schlüsselmoment, was ist dir in dem Moment auf den Kopf gegangen?
Ja, total. Also auch ein total geiler Moment, an den ich gern zurückdenke. Wir wurden eingeladen von Sony Pictures, von der Produktionsfirma von der Hülle der Löwen. Wir hatten uns gar nicht selber beworben.
Sind die auf euch aufmerksam geworden?
Ich glaube, also die sind auf uns aufmerksam geworden, vermute ich, durch die Crowdfunding-Kampagne, weil die zu den 10 erfolgreichsten in Deutschland auf Startnext halt zu dem Zeitpunkt dann auch gezählt hat. Und die suchen ja auch immer wieder nach interessanten Startups. Und haben uns dann angeschrieben und wir haben halt zu dem Zeitpunkt alle Duschsprocken selber produziert, hatten auch recht lange Lieferzeiten und so und haben dann schon abgewogen, macht es jetzt gerade Sinn, haben dann uns aber entschieden, die Aufmerksamkeit, die wir da für den Duschsprocken generieren und auch für die Sache, nämlich irgendwie halt Plastik in der Dusche einzusparen und da eine breite Masse damit anzusprechen, da könnte die Hülle der Löwen ein total guter, eine totale Chance sein und sind dann eben hingegangen. Und klar, das ist natürlich eine Startup- und eine Gründershow, aber es ist natürlich auch eine Entertainment- und Unterhaltungsshow. Wir haben danach auch total viel Feedback von den anderen Investoren bekommen, was super positiv war, dass die Idee geil ist und so. Klar, wir sind dann natürlich auch mit einer Bewertung reingegangen. Wir waren ein halbes Jahr alt, wollten 250.000 Euro für 10%, sind aber bis heute auch natürlich davon überzeugt, dass es nicht überzogen ist, auch wenn natürlich die Löwen da teilweise
anderer Meinung waren. Bei den jetzigen Finanzmärkten kannst du da auch das Doppelte wahrscheinlich sogar abrufen.
Ja, also ich meine, wir hatten in den ersten 6 Monaten... Nochmal?
nach der Crowdfunding-Kampagne hattet ihr ja schon irgendwie so ein Proof of Concept. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, auf keinen Fall.
Und das haben wir auch total gesehen. Und wir haben 250.000 Euro irgendwie in dem halben Jahr bis zur Einladung bei Höhle der Löwen gesammelt. Obwohl wir selber produziert haben, obwohl wir echt lange Lieferzeiten dann zeitweise hatten, sind aber immer weiter gewachsen, auch in der Phase. Und gut, der Ralf, der weiß natürlich genau, was für ihn mit DS-Produkte funktioniert. Total cool, dass er dann an die Vision von uns geglaubt hat. Wir haben uns da ja dann auch schon von dem Reisebegleiterprodukt, gerade mit Fridays for Future, was da ja auch dann stärker angefangen hat, Plastikverzicht auch im Alltag, zum Glück dann auch zu einem Produkt entwickelt, was die Leute heute zu halt 99% im Alltag benutzen. Und da hat sicherlich auch die Höhle der Löwen dazu beigetragen. War natürlich geil, wenn du da stehst und dann sagt der Ralf Dümmel, also ich würde es mit euch machen, ich mache euch ein Angebot. Wir haben dann natürlich nochmal abgewogen und es schlussendlich dann gemacht und war natürlich cool.
Mega. Ey, aber das kann ich bestätigen. Auch diese Reise vom Reisebegleiter, wo ihr gesagt habt, hey, wir gehen sehr, sehr spitz in den Markt hin zu dem klassischen, oder der, ich sag mal, dem Alltagsgegenstand, wo der in der Dusche liegt. Das habt ihr irgendwie geschafft, ne? Bei mir daheim jetzt, gerade im Moment, liegt ein Duschbrocken in der Dusche. Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr da so schnell aufmachen können? Weil das ist natürlich auch für viele Startups eine Challenge, die am Anfang sehr, sehr spitz reingehen, dadurch natürlich irgendwie ihre Nische auch schnell dominieren können. Macht ja auch Sinn. Aber dann auch irgendwann früher oder später halt merken, oh shit, wir können nicht mehr skalieren. Wir sind jetzt hier irgendwie auf dem Plateau angelangt und wissen nicht, wie es weitergeht.
Ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, dass wir die krassesten Visionäre und so sind, aber ich glaube, wir hatten auch total Glück vom Timing. Also es hat dann halt, wie gesagt, angefangen, dass sich Leute mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Das ist irgendwie in die Mitte der Gesellschaft gerückt, Klimademos und so weiter, die Klimakrise irgendwie. Man hat sich viel mehr damit beschäftigt und dann natürlich irgendwie halt auch geguckt, wie kann ich selber das ein bisschen besser machen? Sicherlich sind da Themen wie Ernährung dann, wo sich viele Leute damit beschäftigen. Esse ich vielleicht weniger Fleisch? Passe ich meine Ernährung auch in manchen Gebieten ein bisschen an? Und ich glaube, wir haben mit dem Duschbrocken halt eine Lösung für die Leute geschaffen, die einen total einfachen Wechsel halt, ich habe es ja genau am Anfang schon gesagt, ein total einfacher Wechsel eigentlich vom Shampoo und Duschgel in der Plastikflasche zum Duschbrocken, weil es ist genau dasselbe, also du duschst dich genauso wie vorher, es riecht lecker, es schäumt total gut, das war uns immer wichtig, weil wir haben gesagt, irgendwie wenn es nicht schäumt, fühlt es sich auch nicht gut an, es duftet
dann
gut.
Dann ist es auch kein Schaumkopf.
Ja, genau, dann ist es, genau. Und dafür stehen wir ja. Das heißt, du hast genau dasselbe Erlebnis und sparst dir aber die Plastikflasche ein. Ich glaube, der Wechsel ist da total leicht. Und wir haben gerade in der Phase dann halt auch, wie gesagt, lange Lieferzeiten den Leuten halt gesagt, warum ist es so? Wir produzieren die selber, die Nachfrage steigt. Ich glaube, wir hatten da unheimlich viel Glück vom Timing. Es gab zu dem Zeitpunkt wenig feste Lösungen. Es gab da ein bisschen was. Heute hat eigentlich auch der letzte Kosmetikkonzern mitbekommen, dass das Potenzial in dem Markt riesig ist und eine eigene Lösung entwickelt. Es gibt immer noch kaum eine 2-in-1-Lösung. Das liegt, glaube ich, daran, dass die waschaktive Substanz, die wir verwenden im Einkauf, unheimlich teuer ist. Wir glauben aber daran, dass das die Lösung für uns und für den Duschbrocken und für die Leute, die den benutzen, ist. Deswegen ist das immer noch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Genau, aber das ist im Wesentlichen, glaube ich, der Grund.
Okay, erzählen wir die Geschichte weiter. Ihr wart bei DHDL, der Handschlag mit Ralf Dümmel war durch. Wie ging es danach weiter? Wie hat sich die TV-Show auf euch ausgewirkt? Was hat sich im Online-Shop getan? Was waren die nächsten Schritte?
Ja, wir sind dann Handschlag und dann haben wir noch mit Ralf dann nach der Show gegessen und haben uns dann kurz darauf in Hamburg getroffen. Die Vorgehensweise bei DS-Produkte ist eigentlich immer gleich. DS und Ralf bieten einem Rundum-Sorglos-Paket an und im Prinzip kümmern sich um alles, wenn man das möchte. Wir wollten das nicht. Für uns war von Anfang an klar, wir wollen unseren Online-Shop weiterhin selber machen, den Versand über unseren Online-Shop weiterhin selber machen. Wir wollen nicht, dass unsere Duschbrocken irgendwo in Fernost oder in was weiß ich produziert werden. Wir wollten wissen, dass die Duschbrocken am besten in Deutschland und wenn möglich eben in Mitteleuropa produziert werden. Das sind Herausforderungen, wir wollten halt unheimlich nah dran sein und da auch viel lernen und wollten total integriert sein, weshalb wir dann später auch im Endeffekt gemeinsam beschlossen haben, dass wir die Produktion übernehmen und die Duschbrocken selber herstellen und an DS-Produkte verkaufen. DS hatte dann auch den Kooperationsvertrag mit uns, dass sie quasi das exklusive Vertriebsrecht für die Dachregion hatten für das Jahr nach Höhle der Löwen. Und das, dadurch, dass wir halt unheimlich viel selber gemacht haben und eben eine Lösung über den Kooperationsvertrag hatten, gab es auch nie eine Beteiligung von DS-Produkte am Duschbong. Also Johannes und ich sind weiterhin die einzigen Member an Bord, kann man sagen. Das ist sicherlich nicht die Regel, aber wir wollten halt unheimlich viel involviert sein in den gerade in diesem Jahr von der Aufzeichnung bis zur Ausstrahlung. Hat sich halt super viel getan. Also wie gesagt, wir haben zu dem Zeitpunkt, als wir aufgezeichnet wurden, die Duschbong noch selber produziert. Es war dann klar, spätestens zur Ausstrahlung geht es natürlich nicht mehr. Da brauchen wir Produzenten. Da haben wir dann auch zwei Produzenten gefunden, mit denen wir auch noch zusammenarbeiten, in Baden-Württemberg und in Innsbruck. Sind da mega happy. Aber gerade natürlich irgendwie so perspektivisch dann nach der Ausstrahlung flächendeckend in Deutschland im Handel vertreten gewesen zu sein, was natürlich hauptsächlich über DS-Produkte lief. Also damit hatten wir relativ wenig zu tun. Aber die Erfahrung auch zu sammeln, wie läuft es? Da hat gerade Corona angefangen. Wie lief dann genau? Wir haben dann auch die Erfahrung gemacht, One-Stop-Shopping, wie funktioniert das für Leute? Der Duschbong war natürlich stark in der Drogerie auch vertreten bei DM, Rossmann, Butni etc. Also total viel gelernt in der Zeit. Sind aber auch froh, dass wir uns jetzt quasi um 100% der Arbeit beim Duschbong wieder selber kümmern können. Merken aber schon, also gerade auch bei Recruiting-Prozessen, dass die Ausstrahlung bei Höhle der Löwen beispielsweise, das verbinden die Leute, der Duschbong wird damit verbunden. Und es hat sicherlich auch dazu geführt, dass Leute sich vorstellen können, auch bei uns zu arbeiten. Und wir waren am Ausstrahlungstag, kann ich mich noch erinnern, zu siebt. Johannes war da schon in Düsseldorf und hat dann abends nach der Ausstrahlung bei QVC noch den Duschbocken im Teleshopping angeboten und wir haben dann das dann nachts heimgefahren und wir haben dann irgendwie zu 7, 8 unsere Päckchen nach der Ausstrahlung gepackt und wir sind jetzt 22 und wollen dieses Jahr auch nochmal personell aufstocken. Das heißt, da war natürlich schon ein totaler Boost, die Höhle der Löwen.
Keine Frage. Ich meine, das merken wir ja auch heute, jetzt wirklich Jahre später, immer noch im Marketing. Ne? Das ist doch ein Argument, dass das halt einfach irgendwie Vertrauen vermittelt, wo die Leute irgendwie auch was mit anfangen können. Ne? Aber jetzt ist natürlich für uns vor allem spannend, gib uns mal eine Zahl. Wie viele Duschbrocken habt ihr verkauft am Tag der Ausstrahlung?
Am Tag der Ausstrahlung weiß ich es gar nicht genau, aber in den 24 oder in den, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber so 10.000 bis 15.000 Duschbrocken, so in der heißen Phase von Höhle der Löwen, also so in dem Ausstrahlung und dann so die Wochen danach, wo man dann natürlich medial auch stark präsent war. Wir hatten auch das Glück, wir waren das letzte Startup in der letzten Folge in der ersten Frühjahrsausgabe, also quasi Staffelfinale.
Sportleiter praktisch, ja, genau.
Genau. Staffelfinale, richtig gut und genau, also das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass noch ein paar mehr Leute gesehen haben. Es sind ja irgendwie so 2,5 Millionen Menschen immer, aber so 10.000 bis 15.000 Zusprung und die haben wir auch, also über einen Onlineshop. Und da war natürlich dann auch die Frage, wir hatten unheimlich viel vorbereitet, alles, was wir konnten, aber wir hatten im Endeffekt Duschbocken, glaube ich, vorbereitet, ja, so 5.000. Und dann war dann klar, okay, der Monat nach der Ausstrahlung ist bestimmt für unser gesamtes Team von Packen und Vorbereiten. Wir haben dann auch direkt nach 2 Stunden, nachdem dann klar war, okay, das flutet uns hier gerade völlig, die Lieferzeiten dann erst auf eine Woche angepasst und dann auf einen Monat. Das war dann für die Leute auch okay. Wir hatten ja auch zeitweise in unserer Frühgründungsphase Lieferzeiten von 100 Tagen. Ich glaube, was da immer schon uns geholfen hat, war, dass wir transparent gesagt haben, warum ist es so? Warum gibt's 100 Tage Lieferzeit? Wir produzieren die Duschbocken gerade selber. Also natürlich nicht mehr Höhle der Löwen, aber davor. Und dann hat man auch ein unheimliches Verständnis und eine Geduld von den Leuten. Genau, das hat dann auch nach Höhle der Löwen dazu beigetragen, dass die Leute dann gesagt haben, okay, ich verstehe es.
Jetzt bin ich neugierig. Du hast gesagt, dass gerade jetzt dann durch Dümmel Retail gestärkt wurde, also offline irgendwie auch für euch ein spannender Kanal geworden ist. Ich meine mich zu erinnern, dass du vor kurzem mal gesagt hast, dass ihr euch gerade komplett gegen Drogerien und Co. entschieden habt. Ne? Auch wenn ihr Angebote von DM, Rossmann und Co. auf dem Tisch liegen habt, sagt ihr ganz bewusst gerade, nee, den Umsatz nehmen wir nicht mit. Wir bleiben unserem Kern treu und konzentrieren uns auf D2C und diesen ganzen Apparat, der ja unfassbares Volumen natürlich für euch bedeuten würde, den lassen wir außen vor, den wollen wir nicht. Was hat es damit auf sich? Das heißt ja wirklich, ihr seid zurückgerudert, wenn ich das richtig verstehe.
Ich glaube genau, das lief, wie gesagt, vorher alles über das Team von Ralf Dümmel. Wir haben uns dann dazu entschlossen, alle Kanäle selber zu bedienen, also nicht den Vertrieb weiter mit DS zu machen, sondern wir wollten da selber ran. Ich glaube, die wesentlichen Punkte, warum wir uns aktuell gegen die Drogerie entscheiden, wie du schon gesagt hast, das stimmt, also alle hätten Bock, den Duschbrocken im Regal anzubieten. Gerade aber so dieser Vergleich im Regal ist, glaube ich, nicht nicht das Richtige für den Duschbon. Also wir haben eine 2-in-1-Lösung. Kaum einer in der Drogerie bietet eine 2-in-1-Lösung an. Wir haben ein 100-Gramm-Produkt, was dann 7,99 kostet. In der Drogerie kostet kein festes Shampoo oder kein festes Duschgel über 4,99 €. Sind alle aber deutlich leichter, also so 50 bis 80 Gramm. Den Preisvergleich bei 100 Gramm macht aber kaum jemand. Wir glauben, wir haben jetzt gerade die luxuriöse Situation, dass die Drogerie Lust hat, den Duschbon anzubieten. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir könnten uns total gut einen Display vorstellen, wo wir irgendwie separat an der Kasse oder irgendwo im Laden stehen. Da sagen die natürlich nicht ganz zu Unrecht dafür, müsst ihr vielleicht noch ein bisschen an eurer Marke arbeiten. Dafür ist die Marke noch nicht stark genug. Diese Displayplätze sind heiß begehrt, wo wir dann sagen, okay, cool, wenn wir mal irgendwie, wir bauen noch ein bisschen an unserer Marke und wenn es irgendwie mal, wenn ihr mal Bock auf ein Display habt, dann machen wir das. Aber dieser Platz im Regal, der macht für uns, glaube ich, aus den genannten Gründen aktuell nicht so viel Sinn. Und wir wollen auch diesen Vorteil, den wir da gerade haben, dass die Drogerie nämlich auf uns zukommt, nicht dadurch verbrennen, dass wir dann jetzt sagen, okay, komm, lass mal ins Regal stellen, lass mal gucken, wie es läuft, dann läuft es vielleicht nicht so gut. DM sagt, DM will seine Filialen ausstatten, wir stellen unheimlich viele Duschbocken dafür zur Verfügung. Natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit. Wir müssen sicherlich Leute dafür einstellen, die Ansprechpartner für DM sind. Und dann läuft es vielleicht nicht. Und dann müssen wir sie vielleicht zurücknehmen. Und dann sagt DM, naja, Duschbocken ist nicht so gut gelaufen, das brauchen wir nicht mehr. Dann hat man diese Chance vielleicht verbrannt. Deswegen aus den Gründen sagen wir bisher nicht der Fokus auf Drogerie.
Ich merke schon, ihr liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Staffelzentrale, wenn dann nur Display, nicht schlecht. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass das ganz viel von eurem Image auch ausmacht. Ich habe ganz, ganz großen Respekt davor, wenn ein Unternehmer sagt, hey, ich lasse diesen Umsatz jetzt wirklich links liegen, weil es meiner Marke nicht gut tut. Ich glaube, 90% der Gründer müssen sich jetzt da draußen an die Nase fassen und merken, ja gut, wäre vielleicht bei mir jetzt nicht so, ne? Und ich glaube, dass auch genau das den Duschbrocken ausmacht. Diese starke Marke, diese klare Edge und auch diese Exklusivität, ne? Also diese Community, die ihr geformt habt, ist was Einzigartiges. Wie würdest du sagen, habt ihr es geschafft, diese Community aufzubauen? Was waren da so die Schlüsselkanäle? Was waren vielleicht auch Tipps, die du jetzt im Nachgang den Hörern mitgeben kannst?
Ja. Ich glaube, was uns da total geholfen hat, war die Möglichkeit, über Social Media eine Nähe zu den Menschen zu erzeugen, die mit deiner Marke oder mit dem Duschbocken interagieren wollen. Also wir haben von Anfang an über Instagram im Prinzip, unsere Stories waren ein Fenster in unsere Arbeitswelt, ein Fenster in unser Startup. Was machen wir hier so? Warum machen wir das? Wir haben darüber kommunizieren können, warum wir Lieferzeiten von Ewigkeiten haben. Wir haben in den ersten 1,5 Jahren beim Duschbon keinen einzigen Euro in Marketing investieren können, weil die Nachfrage immer höher war als das, was wir produzieren konnten. Also Johannes und ich haben die ersten 50.000 Duschbon alle eigenhändig produziert. Da kann man sich jetzt fragen, war das vielleicht eine Fehlentscheidung? Hätte man vielleicht von Anfang an irgendwie den Lohnhersteller an die Sache ransetzen sollen? Wir haben uns bei der Crowdfunding-Kampagne auch die Gedanken gemacht und haben dann gedacht, okay, wir wissen gar nicht, wie es läuft. Jetzt lass mal, bevor wir uns in irgendwelche Abhängigkeiten begeben und bevor wir irgendjemand anderen die Hauptarbeit machen lassen, lass mal selber das machen. Würde ich heute sagen, war eine Mega-Entscheidung, war eine geile Zeit, jeden Duschbon da selber zu produzieren. Ich glaube, so dieses Gefühl ist dann auch total bei den Leuten angekommen. Und wir sind ausschließlich über Empfehlungen in der Zeit gewachsen. Jemand hat einen Monat auf seinen Duschbon gewartet, hat ihn dann benutzt, fand es cool. Also ich glaube, das ist schon mal der Basis. Das Produkt muss natürlich gut sein. Konnte dann seinen Freunden, Familie vom Duschbon erzählen. Die haben es ausprobiert, fanden es auch wieder cool. Wir sind ausschließlich darüber eigentlich bis zur Ausstrahlung in der Höhle der Löwen gewachsen. Und ich glaube, so diese Empfehlung kennt man ja von sich selber, ist natürlich ein viel stärkerer Anreiz, dann auch den Kauf beim Duschbon zu machen, und stellt dann eine ganz andere Verbindung her. Also wenn du mir jetzt irgendwie was empfiehlst, wir haben einen guten Draht zueinander, dann probiere ich es aus und denke mir, cool, dann bleibe ich deutlich stärker, glaube auch dabei, wenn dann das Produkt gut ist, als es vielleicht dann über klassische Kanäle ist.
Auch das ist wieder ein Thema, wo wir vielleicht so ein bisschen Insights streuen können, wo wir im Marketing halt merken, dieses ganze Thema rund um Videorezessionen, also User-Generated Content, ist natürlich da auch wieder total relevant, ne? Wo du einfach merkst, hey, ganz nativ und sehr authentisch irgendwie die Meinung von Usern wiedergeben, ist natürlich auch was im Marketing hier total gut funktioniert, gerade als authentische Brand. Und das, finde ich, habt ihr halt extrem gut gemacht, auch wenn euer Packaging ankommt. Das ist alles sehr, 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 sehr durchdacht, und man merkt, hey, ihr habt, ihr, euer euer erstes Ziel im ganzen Business-Alltag ist, einfach ein geiles Produkt zu schaffen. Und ich glaube, der Rest kommt dann auch so ein bisschen von selbst. Also ich glaube, ihr habt ein sehr, sehr gutes Produkt geschaffen, eine geile User-Journey, ihr habt eine geile Customer Experience. Und ich glaube, dieses ganze Thema rund um Empfehlungen, das kommt dann natürlich von selbst. Natürlich hat man es da einfacher als Startup, so in den Anfangsschuhen, da supportet man natürlich nochmal lieber. Jetzt seid ihr ja doch irgendwie erfolgreich auch und habt eine Marke aufgebaut, wo dann vielleicht auch teilweise sogar eher der Neid wieder losgeht oder sehr viele Menschen dann auch wieder hinterfragen, ist das denn so nachhaltig und so weiter. Habt ihr da eine Entwicklung gesehen in der Community, jetzt mit steigender Größe, dass irgendwie dieses Bonding zwischen Marke und den Usern nachlässt?
Was wir immer noch, also ja, also vielleicht natürlich am Anfang, wenn du irgendwie 1000 Leute bist, dann ist das natürlich ein anderer Kreis. Wir haben jetzt circa 160.000 Schaumköpfe, die den Duschbrocken benutzen und gemeinsam halt irgendwie 2 Millionen Plastikflaschen eingespart. Ich glaube, da das immer der, und das ist auch genau, also halt wirklich so, unser Fokus ist, Plastikflaschen einzusparen. Wir geben keine Umsatzziele aus, wir setzen uns quasi Ziele, wie viel Plastikflaschen wir einsparen wollen. Und das ist was alle irgendwie beim Duschbrocken und dann auch in der Community verbindet, weil das am Ende das ist, was man mit dem Duschbrocken macht, neben gleichzeitig halt Spaß unter der Dusche zu haben. Ich glaube, diese Verbindung ist immer noch total da. Ich finde es immer wieder geil, wenn ich irgendwie bei Kommentaren oder so lese, wo der Klassiker, den wir irgendwie kennen, gerade unter Kommentaren bei Ads, die wir schalten, ist irgendwie ja gut, toll, überteuerte Seife. Ich finde es immer wieder geil, wenn ich Kommentare von anderen Leuten lese, die nicht wir sind, die andere Leute dann belehren, nee, es ist keine Seife, probier den Duschbrocken mal aus, geiles Produkt und so. Finde ich, also das ist der Hammer. Das ist quasi der beste Kundensupport, den wir uns vorstellen können und natürlich auch viel authentischer. Natürlich genau, die Menge an Personen ist natürlich gewachsen. Was wir aber machen oder worauf wir einen hohen Wert legen, ist, dass unsere Bestandskunden sich sehr wertgeschätzt fühlen. Also beispielsweise, wenn wir Sondereditionen launchen, die immer limitiert sind, dann launchen wir die immer zuerst für die Leute, die unseren Newsletter schon abonnieren, die uns mit WhatsApp als neuen Kanal aktuell mit uns im Kontakt sind. Die kriegen erstmal die Informationen, bevor wir es offiziell für alle anderen launchen. Und ich glaube, so bleibt auch diese Wertschätzung für die Leute erhalten, die von Anfang an dabei sind. Wir schreiben heute noch allen Crowdfunding-Unterstützern jedes Jahr eine Nachricht, sagen nochmal Dankeschön. Es gab auch ein paar spezielle Unterstützer, die dann höhere Summen auch gegeben haben. Auch mit denen sind wir immer noch weiter im Kontakt, starten die immer noch mit Duschbrocken aus, weil das sind wenig Leute und davon bekommt man vielleicht dann auch so nichts mit. Und das trägt wahrscheinlich auch nicht dazu bei, dass der Duschbrocken extrem stark wächst. Aber ich glaube, also diese Aufgaben oder diese Arbeiten, die wir in unseren Bestandskunden machen, tragen schon, also haben vor allem im letzten Jahr dazu beigetragen, dass wir stark gewachsen sind. Da müssen wir jetzt schon schauen, dass wir da den Fokus nicht gerade was langfristiges Wachstum betrifft, verlieren für Neukunden, weil genau, also ohne Neukundenakquise und ohne Neukundenlösung geht's natürlich nicht.
Und das ist auch wieder was ich bei euch so krass schätze, also wie ihr den Bestandskunden wirklich hochhebt. Also ihr gebt eurer Community eben nicht nur einen plumpen Namen, nennt die Schaumköpfe und das ist es, sondern die sind für euch wirklich, die haben echt einen Platz in eurem Herzen reserviert. Das merkt man, wenn man mit euch zusammenarbeitet und das ist so krass. Also deswegen wollte ich auch unbedingt dich in einer der ersten Sessions jetzt dabei haben im Newcomers Podcast, weil ich sowas selten gesehen habe. Also man muss sich das so vorstellen, neuer Duschbrocken wird gelauncht und die ersten Tage bekommen den wirklich erstmal nur die Bestandskunden. Auch im Marketing werden nur die Bestandskunden erstmal targetiert und das sind dann halt irgendwie CPOs unter 50 Cent oder so. Ne? Sowas sieht man wirklich selten und das ist schon was sehr, sehr Besonderes, glaube ich, und ist vielleicht auch so ein bisschen ein Indiz dafür, dass ihr das geschafft habt, ne? Dass ihr diesen Schaumkopf, eure Community, dass ihr die so hochhaltet. Schauen wir uns mal so ein bisschen die letzten Monate vielleicht auch an, also gerade jetzt vielleicht die letzten 2 Jahre. Ich meine, kaum einer hat es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Die Pandemie hat natürlich E-Commerce auch irgendwie maßgeblich verändert. Wie hat sich das bei euch ausgewirkt? Natürlich, ihr seid als Reisebegleiter gestartet, ist vielleicht nicht optimal in einer Zeit, wo niemand reist, ne? Aber auf der anderen Seite seid ihr natürlich ein sehr, sehr starker D2C-Player und habt nicht den Einzelhandel teilweise gebraucht, als er geschlossen war, beziehungsweise der Mensch ist nochmal erheblich träger und fauler geworden, beziehungsweise nennen wir es mal gemütlicher. und natürlich ist es da eine super Lösung von euch, ne, die ihr bietet, wo man nicht in die DM gehen muss, sondern wo man eben von zu Hause aus sein Shampoo, seine Seife bestellen kann. Wie hat sich's für euch ausgewirkt? War es eher ein Treiber oder hat es euch eher gehemmt im Wachstum?
Ich glaube, weder noch. Und damit gehören wir, glaube ich, zu den glücklichen genau, gehören wir zu den Glücklichen unter den Betroffenen von Corona. Ich glaube, da hat es viele deutlich schlechter erwischt, die irgendwie ihr eigenes Team auch in Kurzarbeit schicken mussten. Das war für uns von Anfang an total wichtig, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Sorgen machen müssen. Wir haben auch personell aufgestockt in der Zeit von Corona. Also wir sind auch in der Zeit stark gewachsen. Ich würde nicht sagen, dass wir Profiteure sind von Corona, da wir ja keine Seife haben. Also Seifen haben ja so einen kleinen Hype auch erlebt, weil irgendwie die Leute sich jetzt viel mehr die Hände gewaschen haben und auch viel öfter und so. Ich würde sagen, davon haben wir nichts gespürt. Das ist auch okay, weil wir sind auch keine Seife. Aber gerade, was du angesprochen hast, so dieser Switch, der frühzeitig genug stattgefunden hat, vom Reiseprodukt zum Alltagsprodukt. Also auch wenn die Leute im Homeoffice waren, haben die sich glücklicherweise genauso häufig geduscht, wie als sie noch in die Arbeit gefahren sind. Das heißt, wir haben da weder einen Up noch einen Down gespürt. Wir sind in dem Wachstum, was wir vorher hatten und auch danach oder jetzt aktuell, das war davon unbetroffen. Und wenn, würde ich eher sagen, dass wir gut dadurch gekommen sind, weil wir, wie gesagt, auch personell aufgestockt sind, weitergewachsen sind. Also wir hatten da Glück.
Okay, mega. Jetzt haben wir echt euch als Company und als Marke extrem hoch gehypt. Aber natürlich habt auch ihr Challenges, ne? Also Beispiel jetzt, letztes Jahr standet ihr so ein bisschen in Kritik, weil dieser Ökotest den Duschbrocken mit ungenügend bewertet hat. Vielleicht ein Statement dazu. Wie geht man mit sowas um, beziehungsweise was hat es damit auch auf sich gehabt?
Ja, also das hat uns schon überrascht. Also dass wir nicht perfekt sind, das war uns klar. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, man braucht keinen Duft und keine Farbe, um sich sauber zu machen. Wir sind aber davon überzeugt, das gehört zum Gesamterlebnis dazu. Die Härte der Kritik von Ökotest hat uns schon überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Eine 6 ist halt wirklich, also glatt durchgefallen. Man kennt es ja noch aus der Schule. Wir haben uns dann das Ökotest-Ergebnis auch angeschaut und haben auch mit Ökotest gesprochen, was da der Grund dafür war. Ich sag mal, Ökotest hat natürlich eine Liste an Bestandteilen. Da geht es nicht darum, wie hoch ist der Bestandteil in deinem Produkt, sondern wenn es in deinem Produkt drin ist, dann finden wir es scheiße. Und wir haben im Endeffekt für 3 Bestandteile, die wir bei Maxi Minz in unserem Duschbrocken haben, nur im Parfüm, die machen einen Mikroanteil von Maxi Minz aus, wurden wir sehr stark abgestraft. Genau, da geht es um Allergene oder um einen Stoff, Galaxolid heißt der, der wird im Wasser, wenn der den Duschbrocken jetzt in der Natur oder so benutzt, dann kann der nicht abgebaut werden. Der wird aber normalerweise, wenn du unter der Dusche den Duschbrocken benutzt, dann wird er ins Abwasser und dann kommt er in die Kläranlage und da kann der abgebaut werden. Also wir haben da dann ein Statement dazu veröffentlicht, sind da auch transparent mit umgegangen, haben uns dann aber natürlich, also nicht nur dadurch, wir haben auch vorher schon überlegt, wie können wir die Duschbrocken und so auch weiterentwickeln, war dann natürlich nochmal ein Initiator dafür, dass wir uns damit schneller beschäftigt haben. Mittlerweile freue ich mich, sagen zu können, im Dezember wurden wir nachgetestet von Ökotest und ich glaube, das ist auch was, worauf man stolz sein kann. Wir wurden im April mit einer 6 bewertet und jetzt dann ein halbes Jahr später gibt es keinen Duschbrocken mehr, der der Note 6 noch entspricht. Wir haben jetzt eine 1 bekommen. Ich glaube, das ist eine okaye Verbesserung.
Nicht schlecht.
Genau. Also ohne, dass der Maxi
Minz... Das ist wie, wenn man dann in der Schule doch mal gelernt hat für den Test, ne?
Ja, genau. Aber dann so richtig. Genau, also da muss man sich gar keine Sorgen mehr machen. Da haben wir, glaube ich, schnell reagiert. Wie gesagt, wir haben immer geguckt, wie kann man, also Allergene. Allergene sind halt für Leute natürlich wichtig, die Allergien haben, aber für Leute, die keine Allergien haben auf Limonene oder so, für die ist es halt völlig egal. Aber natürlich gucken wir, wie kriegt man das Produkt noch besser. Maxi Minz riecht jetzt genauso wie vorher, kriegt jetzt eine 1 bei Ökotest anstatt eine 6. Das ist, glaube ich, okay.
Sehr gut, habt ihr gut gemacht, nicht schlecht. Habt ihr das das war ja dann schon irgendwie PR-technisch, wird man da natürlich sofort geroastet. Gerade als nachhaltiges Startup musst du natürlich wirklich aufpassen, wie du dich gibst, beziehungsweise wie du dann eben auch so eine Rezeptur zusammenstellst. Habt ihr das gemerkt im Nachgang? Also jetzt gerade wirklich in Bezug auf Sales, auf Kommentare, auf eure Community? Würdest du sagen, da gab es wirklich einen Einbruch für euch oder war das halt wirklich für diese kleine Nische, die jetzt den Ökotest liest und im Endeffekt hat es euch gar nicht wirklich gejuckt?
Ja, ich würde sagen, zweiteres, wobei nicht wirklich gejuckt, ist vielleicht ein bisschen zu stark. Also wir haben natürlich auch aus unserer Community Nachrichten bekommen, die das über Ökotest mitbekommen haben, die dann nachgefragt haben. Wir haben, wie gesagt, da auch ein Statement dazu veröffentlicht. Wir haben da sehr viel Verständnis dafür bekommen. Ich glaube, die Einordnung hat total geholfen, um zu verstehen, warum haben wir eine 6 bekommen. Wie gesagt, es waren 3 Bestandteile. Für 2 davon haben wir 2 Notenabzug bekommen, für eine Notenabzug. Und dann waren wir halt von einer 1 auf eine 6. obwohl der Anteil, der da bewertet wurde, im Maximins tatsächlich halt mini war. Und genau, also wir haben, ich würde sagen, vielleicht, das kann man nicht so bewerten, manches bekommt man dann vielleicht auch nicht mit, weil dann Leute nicht wieder kaufen, weil sie das Ökotestergebnis gesehen haben, aber dir nicht schreiben, ich kaufe jetzt nicht wieder, weil ihr bei Ökoteste 6 bekommen habt. Ich würde sagen, dass wir da, ich dachte, als das Ergebnis rauskommt, dachte ich, krass, jeder liest Ökotest, das ist jetzt eine Vollkatastrophe. Wir haben uns dann überlegt, was machen wir, haben wie gesagt Statement veröffentlicht, gesagt, was hat es damit zu tun, und dann war es auch nicht so krass. Also dadurch, dass wir, also Siegel sind ja sowieso ein eigenes Thema, wir haben kein Siegel beim Ursprung, weil wir das nicht für transparent achten, wir wollen lieber durch eigene Transparenz und eigene Arbeit und eigene Kommunikation sagen, was ist im Duschbomben drin, warum ist es da drin, warum haben wir kein Bio-Siegel, warum haben wir kein Naturkosmetik-Zertifikat-Siegel. Diese ganze Siegelwelt ist aus unserer Sicht ein bisschen undurchsichtig, deswegen wollen wir uns auch nicht hinter irgendeinem Siegel verstecken. Das war, glaube ich, auch gerade so als Kommunikationssicht, da wir das in der Vergangenheit immer schon gesagt hatten, hatte dieser Ökotest, dieses Ökotest-Urteil, glaube ich, in Summe aus den Gründen dann nicht so den war zum Glück nicht so der Killer für uns.
Okay, nicht schlecht. Ich meine, ihr macht ja extrem viel, und ich glaube, also alleine jetzt diese, ich wusste es nicht, dass das korrigiert wurde dann irgendwie vom Ökotest. Das ist natürlich eine mega Story irgendwie auch, ne, wo man sieht, hey, ihr nehmt das ernst und ihr wollt da besser werden. Aber natürlich ist es schon auch so ein bisschen widersprüchlich, ne? Ich meine, ihr habt als Reisebegleiter gestartet und jetzt seid ihr ja doch eher eine nachhaltige Brand. Reisen, Flugzeug, nachhaltig. Ja. Ein paar Plastikflaschen einsparen. Ist das dann überhaupt irgendwie so ausgewogen? Ist das nicht eher so ein bisschen widersprüchlich sogar? Wie habt ihr euch da auch als Marke irgendwie weiterentwickelt? Vielleicht auch jetzt gerade während Corona, wo viele das Thema Reisen nochmal so ein Stück weit hinterfragt haben. Also man muss dazu sagen, ich persönlich reise extrem gerne. Es gibt keinen Moment im Leben, wo ich mich mehr lebendig fühle, als wenn ich unterwegs bin, neue Kulturen entdecke und so weiter. Deswegen, ich bin da voll mit dabei. Aber natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit da sehr, sehr schnell ein fader Beigeschmack. Wie geht ihr damit um?
Ja, total. Also total nachvollziehbar, dass du das ansprichst. Ich glaube, wir gehen damit so um, wie wir auch mit dem Duschbon umgehen. Ich glaube, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Im Rückblick war, glaube ich, die Weltreise, habe ich ja vorhin im Eingang schon gesagt, irgendwie das Produktivste oder auch das, was den größten Impact, den ich persönlich oder mit Johannes zusammen oder mit unserem Team jetzt und den Schaumköpfen, den wir irgendwie erzeugen konnten, dafür war irgendwie die Weltreise der Ursprung. Damit will ich jetzt nicht sagen, macht alle eine Weltreise, weil dann ist der Impact für Nachhaltigkeit größer, aber bei uns war es halt so. Und mir geht's wie dir. Also ich finde es ein totales Privileg, dass man die ganze Welt sehen kann, neue Kulturen, neue Menschen kennenlernen kann, wie leben andere Menschen, welche Kultur herrscht an anderen Orten, finde ich ein riesiges Privileg. An manche Orte kommt man total schlecht zu Fuß oder eben ohne Flieger. Manchmal lässt sich nicht vermeiden. Ich glaube, es geht eher darum, das für sich selber abzuwägen und ein Gefühl dafür zu haben, was ich tue. Also genau, ich kann nicht perfekt sein, wir sind auch nicht perfekt, der Duschbon ist nicht perfekt, darum geht's auch nicht. Ich glaube, es geht halt darum zu gucken, was funktioniert für mich, was kann ich tun, ohne sich da hardlinerseitig komplett einzuschränken. Ich glaube, das ist nicht, damit könnte ich mir vorstellen, schreckt man auch andere ab. Also wenn es eben nur darum geht, alles perfekt zu machen.
Nachhaltigkeit muss sexy sein, ist ja so.
Genau, schließt man den Kreis, oder?
Genau. Nee, genau, deswegen, das ist es, ne? Da ist irgendwie die gesunde Mitte das Wichtige. Was war auf deiner Weltreise dein Lieblingsziel?
Boah, total schwer, weil vieles unterschiedlich war. Wir waren ganz am Anfang der Weltreise zusammen in Namibia, also Mira und ich, meine Freundin, und waren da mit einem Camper, mit einem Dachzelt unterwegs. Afrika hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Also die Weiten in Namibia, irgendwie die Vielfalt der Natur von Dschungel bis Wüste und einfach mal, also halt riesige Tiere, die man nur als Kind irgendwie im Zoo mal gesehen hat, wie Elefanten, Löwen in freier Wildbahn zu sehen, war krass. Also Afrika ist auf jeden Fall ein Kontinent, den ich mehr noch kennenlernen möchte, wo ich auf jeden Fall wieder hinreisen würde. Aber ja, ich sag mal, Kolumbien, da ist natürlich die Idee vom Duschbocken entstanden. Da haben Johannes und ich beschlossen, wir machen den Duschbocken zusammen. Kolumbien ist ein mega Land. Fällt mir natürlich jetzt auch schwer, da zu sagen, das stinkt irgendwie ab gegen Namibia.
Geil. Aber Namibia it is. Ich glaube, ich schnapp mir dieses Jahr mein Duschbrocken und gehe ein bisschen auf Safari, da habe ich Lust drauf. Okay, pass auf. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die mich persönlich brennend interessiert. Ihr habt auf eurem Insta-Account, da können ja auch alle mal nochmal nachgucken im Nachgang, so ein Insta-Live-Format gepublished. Und zwar Germany's Next Top-Brocken. Bist du das unter dem Kostüm?
Nee, ich war der in dem schwarzen Glitzeranzug, der neben Johannes im goldenen Glitzeranzug stand. Ja, das war witzig. Genau, da unter den Duschbrocken, die da über die Bühne gegangen sind, war natürlich unser Team verborgen. Genau, also.
Willst du es vielleicht kurz erklären für die Leute, die es zuhören?
Ja, das macht vielleicht Sinn. Schaumkopf's Next Top-Brocken. Also wir haben übers Jahr verteilt Sondereditionen, die gibt's dann immer limitiert. Wir testen unheimlich gerne neue Düfte. Wir machen aber den Versand selber. Das heißt, wir können nicht irgendwie jetzt 10 Sorten das ganze Jahr über bei uns im Sortiment anbieten. Dann können wir auch nicht mehr so viele tüfteln und nicht mehr so viele neue Düfte ausprobieren. Deswegen machen wir Sondereditionen. Und wir haben aber unheimlich viel Feedback aus unserer Community bekommen, dass doch mal geil wäre, wenn eine Sonderedition fest ins Sortiment kommt. Und wir haben gesagt, bevor wir das beschließen, welche Sonderedition fest ins Sortiment kommt, lassen wir lieber unsere Schaumköpfe entscheiden. Deswegen ist Schaumkopf's Next Top-Brocken geboren, wo wir gesagt haben, pass auf, es gibt jetzt 10 Tage lang alle Sondereditionen bei uns im Shop. Und die Sonderedition, die von euch am häufigsten gekauft wird, die wird Schaumkopf's Next Top-Brocken. Und wir haben dann halt genau, also wir haben das halt dann nicht einfach irgendwie in einem Instagram-Post gesagt, so, jetzt geht's los, Verkauf startet und jetzt ist entschieden, Toni Citroni ist Schaumkopf's Next Top-Brocken, sondern wir haben das dann in ein geiles Live-Event, also was richtig viel Spaß gemacht hat, wo das ganze Team involviert war, wo wir die Schaumstation in so schwarzen Mollton gehüllt haben und in roten Laufsteg gemacht haben, wo sie die Duschbrocken dann präsentieren konnten und so. Total Bock gemacht, irgendwie dann so ein Live-Event über Instagram zu starten, mit Einblendungen, mit einer Werbeunterbrechung, mit einem Gewinnspiel und so. Und wie die letzten 10 Tage in der Schaumstation abgelaufen sind, hat mega viel Bock gemacht. Das ganze Team war involviert. Und am Ende hat es einen Duschbrocken fest ins Sortiment geschafft. Und ich glaube, es hat für alle, also sowohl für die Community, für die Schaumköpfe, als auch für unser Team, war das die richtige Entscheidung für die Wahl. Also nicht, dass jetzt Toni gewonnen hat, sondern wie die Wahl getroffen wird, hat, glaube ich, so am meisten Bock gemacht.
Toni ist tatsächlich auch mein Favorit. Als erstes du hattest uns den ja mal zugeschickt, als er rausgekommen ist oder als er halt als exklusiver Brocken praktisch im Shop war. Und ich habe drauf gehofft. kann man sich das live im Nachgang noch anschauen?
Ja, das ist noch auf unserem Instagram-Kanal, kann man sich gerne nochmal anschauen.
Mega, das ist doch ein guter Aufruf. Perfekt. Christoph, vielen, vielen Dank. Es ist total beeindruckend, was ihr aufgebaut habt. Natürlich auch mit Challenges verbunden, aber ich finde es echt beeindruckend, wie dedicated ihr irgendwie eure Community in den Fokus stellt. Ich meine, da können sich wirklich viele Unternehmen eine Scheibe von abschneiden. Von daher checkt das gerne im Nachgang mal aus. Auch Christoph gerne mal irgendwie auf LinkedIn oder so folgen und da die Schaumkopf-Story weiter auf dem Schirm behalten. Ich finde es total geil. Ich liebe es, mit euch zusammenzuarbeiten und vielen, vielen Dank dir für all deine tollen Insights heute.
Geil, hat super viel Spaß gemacht, Jason, danke dir.
Bye.